Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Die Informationen aus Religion und Gesellschaft mit Christian Röther. Guten Morgen. Imame für deutsche Moscheen, in Deutschland ausgebildet und zwar unabhängig vom Ausland. Das ist das erklärte Ziel der Bundesinnenministerin. Kann das klappen? Gleich Einschätzungen dazu. Danach stellen wir Ihnen die erste palästinensische Pfarrerin vor. Und wir besuchen eine Instrumentenwerkstatt in Bagdad, die sich von religiösen Fanatikern nicht einschüchtern lässt. Wie und von wem Imame ausgebildet werden, die an deutschen Moscheen arbeiten, das ist seit Jahrzehnten, muss man eigentlich sagen, ein Thema der Politik hierzulande, auch jetzt wieder in der neuesten Runde der Deutschen Islamkonferenz. Da hat im Dezember Innenministerin Nancy Faeser angekündigt, sie will, dass keine Imame mehr aus dem Ausland nach Deutschland geschickt werden, sondern die Geistlichen sollen hier ausgebildet werden, unabhängig vom Ausland. Eine solche Ausbildungsstätte gibt es schon. Das Islamkolleg in Osnabrück, vor anderthalb Jahren hat es seine Arbeit aufgenommen. Und jetzt im Sommer, da wird der erste Jahrgang fertig mit seiner zweijährigen Ausbildung. Werden diese Absolventinnen und Absolventen also das deutsche Imam-Problem lösen können? Das bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen Ulrich Pick. Er beobachtet die deutsche Imam-Debatte seit ungefähr 25 Jahren und er war auch 5 Jahre lang Korrespondent in Istanbul. Herr Pick, vorab zum besseren Verständnis, wie viele Imame gibt es in Deutschland und woher kommen sie?
Es gibt eigentlich gar keine konkreten Zahlen, aber alle, die sich damit beschäftigen, sprechen davon, zwischen 2500 und 2700 Moscheen gibt es in Deutschland und die meisten Imame, die dort arbeiten, mehr als 80%, sagt man, oder ungefähr 80%, sind im Ausland ausgebildet worden und ein ganz großer Teil davon wird auch vom Ausland bezahlt. Bestes Beispiel ist das türkische Amt für religiöse Angelegenheiten in Ankara, Diyanet. Das schickt mehrere hundert Imame nach Deutschland, die sind türkische Staatsbeamte und arbeiten hier vor allem bei DİTİB und Milli Görüş. Sie erhalten Geld aus dem Säckel des Staates der Türkei und das ist natürlich genau die Problematik. Das schafft Abhängigkeiten, man guckt nach Ankara, es heißt bekanntlich, wes Brot ich ess, des Lied ich singen und das wirkt natürlich einer Integration enorm entgegen.
Und damit soll Schluss sein. Dieser Prozess hat schon angefangen unter dem letzten Innenminister Horst Seehofer von der CSU und wird jetzt eben fortgesetzt von Nancy Faeser von der SPD. Und da sind die Erwartungen groß an das Osnabrücker Islamkolleg. Wie genau sehen diese Erwartungen aus?
Na, zuerst will man mal weniger politische und weltanschauliche Abhängigkeiten von den Herkunftsländern. Man versteht Moscheen als Orte der Integration. Zweitens sollen die Imame besser über die Lebenswirklichkeiten der hier lebenden Muslime Bescheid wissen. Bislang ist das große Manko, dass Imame oft ganz, ganz wenig Ahnung haben von den sozialen Fragen hierzulande. Entsprechend hat man Fächer eingerichtet wie soziale Arbeit, Gemeindepädagogik, Seelsorge oder auch politische Bildung. Und die ganze Ausbildung ist komplett in Deutsch.
Und die ist vermutlich auch nicht ganz billig bei diesem umfänglichen Programm, was da geboten wird. Wie finanziert sich das Islamkolleg?
Es bekommt Geld aus dem Bundesinnenministerium und aus dem niedersächsischen Wissenschaftsministerium. 5,5 Millionen Euro war die Anschubfinanzierung. Parallel dazu wird es begleitet vom Seminar für Islamische Theologie der Universität Osnabrück. Dann stellt sich natürlich die Frage, wie ist das mit der Begleitung in der Praxis? Also nach der Unterstützung der islamischen Dachverbände und Moscheeverbände, die müssen ja den Abschluss anerkennen und sind für die Einstellung zuständig. Allerdings gibt es da sehr, sehr wenig Unterstützung. Der einzige Verband, der dieses Projekt in Osnabrück, also das Islamkolleg, unterstützt, ist der Zentralrat der Muslime. Er ist allerdings der kleinste der Dachverbände. Die anderen islamischen Verbände sperren sich.
Aber auch diese anderen Verbände haben ja inzwischen erkannt, dass es in Deutschland nicht mehr gut ankommt, wenn man Imame aus dem Ausland importiert. Wie haben diese Verbände darauf reagiert?
Ja, die 3 größten Moscheeverbände haben mittlerweile eigene Imamseminare hier in Deutschland gegründet. Da ist an erster Stelle DİTİB, der deutsche Arm des türkischen Amtes für religiöse Angelegenheiten. Es verfügt über etwa 900 bis 1000 Moscheen in Deutschland. DİTİB hat ein Ausbildungsseminar in Dahlem in der Nordeifel. Dann auch die islamische Gemeinschaft Milli Görüş. Sie verfügt über etwa 400 bis 500 Moscheen in Deutschland. Die hat ein Ausbildungsseminar in Mainz. Und auch der Verband der islamischen Kulturzentren. Das verfügt etwa über 300 bis 400 Moscheen, hat ein Ausbildungsseminar in Köln. Man sieht also, dass die Mehrheit der Moscheeverbände gar nicht mit Osnabrück sympathisiert. Dem Vernehmen nach stößt man sich auch an diesem Fach politische Bildung. Es ist im Grunde genommen ein Gegenkonzept. Das sieht man auch, wenn man auf die Zeit schaut. Im November 2018 hat der damalige Innenminister Seehofer, Sie haben das vorhin kurz angetextet, sozusagen den Startschuss gegeben für das Islamkolleg in Osnabrück. Da gab es noch kein Seminar von DİTİB. Und dann hat DİTİB sozusagen in die Hände gespuckt und heute gibt es dieses Parallelseminar.
Dann schauen wir jetzt nochmal auf Osnabrück, auf das Islamkolleg dort. Wo sollen dessen Absolventinnen und Absolventen denn dann arbeiten, wenn sie im Sommer ihren Abschluss haben?
Das ist die entscheidende Frage und die ist bisher noch offen. Im Grunde genommen müssten sich die Moscheeverbände, vor allen Dingen der Zentralrat der Muslime in Deutschland, als Hauptakteur darum kümmern. Es gibt ja noch zwei, drei kleinere Verbände, die da auch im Boot sind. Der Zentralrat verfügt über etwa 300 Moscheen und ich glaube nicht, dass der Zentralrat von diesen 60 Kollegiatinnen und Kollegiaten, von denen, sagen wir es mal, rund 40 den Studiengang Imam-Ausbildung dezidiert belegt haben, dass also diese 40 Personen dort eine Einstellung bekommen. Das heißt, es steht zu befürchten, dass viele von den Absolventinnen und Absolventen keine Einstellung finden werden. Und das ist natürlich auch, ich sage es ein bisschen scharf, blamabel für die Politik, die sich da so ins Zeug gelegt hat. Das heißt, die Mehrheit der Imame wird künftig auch durch Kräfte aus dem Ausland eingestellt. Ja, und das Geld ist im Grunde genommen vergeblich investiert worden.
Noch ist ja aber ein halbes Jahr Zeit, bis die Osnabrücker Kollegiatinnen und Kollegiaten fertig werden mit ihrer Ausbildung. Und die hoffen natürlich, dass sie dann einen Job finden werden. Hören wir mal einen von ihnen, Ali Karaca.
Ich habe halt den Vertrauen an die Organisation, die dieses Islamkolleg zustande gebracht hat. Dass sie vermitteln, eins. Und zweitens, dass die sich auch etwas gedacht haben, wie es im Nachhinein weitergehen soll. Und ich denke mir immer, das Islamkolleg wird als Projekt gefördert in Höhe von Millionen. Und ich denke mir nicht, dass der Staat etwas in Höhe von Millionen fördert, was am Ende von zwei Jahren einfach nur noch Menschen als Absolventen herausbringt, die dann arbeitslos sind. Das ist ja nicht Sinn des Ganzen.
Herr Pick, die Politik ist jetzt also offensichtlich gefordert. Gibt es denn schon konkrete Ideen dafür, wie man das hinbekommen kann, dass die Absolventinnen und Absolventen dann auch Arbeit finden an deutschen Moscheen oder anderswo?
Ja, es sind zwei Ideen im Umlauf. Die erste und umfassendste Idee ist vom Islamwissenschaftler Michael Kiefer lehrt in Osnabrück und er hat eine sogenannte Moscheestiftung vorgeschlagen. Eine Moscheestiftung, die vom Staat her finanziert wird. Die Summe gibt er mit etwa 50 Millionen Euro an. Ich sehe das als sehr problematisch an, denn momentan versucht hier die Ampelkoalition in Berlin, die Staatsleistungen für die Kirche, die etwa jährlich 550 Millionen Euro umfassen, diese Staatsleistungen zu kürzen. Und ich stelle mir ganz schwer vor, dass man angesichts dieser Problematik, dass man also staatliches Geld für religiöse Einrichtungen sparen will, gleichzeitig eine neue Tür aufmachen kann und sagt, ja, aber 50 Millionen gibt es noch für Imame. Es gibt allerdings noch einen zweiten Vorschlag, den hat Volker Beck, der ehemalige religionspolitische Sprecher der Grünen, gemacht. Er hat gesagt, lassen Sie uns doch die Absolventen aus Osnabrück in den Schuldienst übernehmen, ihnen dort eine halbe Stelle geben und die anderen 50% werden sie dann in der Gemeinde aktiv werden. Es ist vom Finanziellen her, glaube ich, ganz gut gedacht, aber ich kann mir nur ganz, ganz schwer vorstellen, wie eine Person eine volle Leistung in der Gemeinde bringen kann und gleichzeitig noch 50% als Religionslehrer oder Lehrerin. Das halte ich auch für problematisch. Das müsste vielleicht noch austariert werden. Da ist vielleicht noch ein bisschen Luft drin. Aber unterm Strich heißt das natürlich, dass ganz, ganz wichtige Fragen momentan offen sind, nämlich wie diese gut ausgebildeten Imame vom Islamkolleg Osnabrück eingestellt werden können. Wer will es und wer kann es? Und da hat die Politik meiner Ansicht nach noch ein bisschen Hausaufgaben zu machen.
Bis zum Sommer sollten diese Hausaufgaben erledigt sein, wenn dann der erste Jahrgang des staatlich geförderten Islamkollegs seinen Abschluss in der Tasche hat. Die Einschätzungen dazu kamen von meinem Kollegen Ulrich Pick. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Das Gespräch haben wir aus Termingründen schon vorab aufgezeichnet. Sie können es nachhören in ein paar Minuten auf deutschlandfunk.de und auch in der App DLF Audiothek. Frauen als Pfarrerinnen. In katholischen und orthodoxen Kirchen geht das nicht, in evangelischen schon. Klare Sache. So eindeutig ist es allerdings nicht. Die Reformation ist ja inzwischen 500 Jahre her. Die Frauenordination wurde in evangelischen Kirchen in Deutschland aber gerade mal vor 65 Jahren offiziell erlaubt. In manchen Landeskirchen sogar erst deutlich später. Und es gibt bis heute auch evangelische Kirchen und Gemeinden, da dürfen Frauen gar nicht Pfarrerinnen werden, in manchen Freikirchen zum Beispiel. Und global gesehen haben manche evangelische Kirchen bislang einfach keine Pfarrerinnen, auch wenn es erlaubt wäre. So auch die evangelisch-lutherische Kirche in Jordanien und im Heiligen Land. Dort ändert sich das jetzt allerdings. Am Sonntag soll zum ersten Mal eine Frau ordiniert werden. Sally Azar heißt sie. Und Brigitte Jünger hat sie in Berlin getroffen und sich auch in ihrer Gemeinde in Jerusalem umgehört, wo diese Ordination nicht unumstritten ist.
Viele von der Gemeinde in Jerusalem, wo ich aufgewachsen bin, die haben immer gesagt, ja, du wirst Pfarrerin. So. Und ich war so, nee. Ich wusste auch nicht, ob ich Pfarrerin werden will oder nicht. Also mit Theologiestudium war ich mir immer sicher, aber das mit dem Pfarrberuf und so, da war ich mir nicht sicher, ob ich dazu fähig bin oder ob ich das auch will.
Sally Azar ist 26 Jahre jung und sieht sich in einer 100-jährigen Tradition arabisch-lutherischen Lebens und Glaubens in Palästina. Schon ihr Großvater studierte evangelische Theologie in Deutschland, ebenso ihr Vater, der heutige Bischof der arabisch-lutherischen Kirche in Jordanien und im Heiligen Land. Ende Dezember sitzt Sally Azar in einem Berliner Café und unterscheidet sich kaum von den anderen jungen Leuten. 2,5 Jahre lang hat sie nach dem Studium als Vikarin in Berlin gearbeitet.
Also für uns ist ja Deutschland auch so eine zweite Heimat wegen der Sprache. So. Dann habe ich auch eine andere Art von Theologie also erleben können, wie man das anders so interpretiert, wie das alles in anderen Kulturen ja gesehen wird. Ja, ist auch interessant so gewesen zu schauen, wie das alles anders geprägt wurde.
Anfang Januar ist Sally Azar ins 4000 Kilometer entfernte Jerusalem zurückgekehrt. Sie ist die erste Frau, die in der arabisch-lutherischen Kirche Palästinas ordiniert wird und trifft auf ein Umfeld, in dem Tradition und Moderne miteinander ringen.
Ich glaube, das wird auch für die alle neu sein. Ich bin auch gespannt, wie da die Reaktionen drauf sind und was sie jetzt alles sagen oder kritisch sehen. Ja. Und klar gibt es halt verschiedene Vorstellungen, da gibt es verschiedene Streitpunkte. Aber das gehört immer dazu, zu jeder Gemeinde. Und es ist nicht so, dass ich jetzt dahin komme, ohne zu wissen, also welche Gesellschaft und wo ich aufgewachsen bin. Denn das kenne ich ja alles. Ich habe schon das im Hinterkopf, ja.
Im Vorfeld reagieren die Gemeindemitglieder mit gemischten Gefühlen. Etwa nach einem arabisch-englischen Gottesdienst in der Jerusalemer Erlöserkirche.
Ich bin stolz darauf, dass sowohl Männer als auch Frauen dieses Amt bekleiden können. Ich freue mich also darauf, an dieser Ordination teilzunehmen. Und ich bin sehr froh, eine Frau als Pastorin in unserer Kirche zu haben.
Nein, mir gefällt das nicht. Ich mag nur Männer als Pastoren, keine Frauen. Meiner Meinung nach ist es besser, wenn eine Frau Religion unterrichtet, als in der Kirche zu predigen. Das ist ein kontroverses Thema. Auf der einen Seite sind wir für die Gleichberechtigung der Frauen und finden sie gut. Auf der anderen Seite sind wir der Meinung, dass sie im Widerspruch zur biblischen Lehre steht. Dass Frauen in der Kirche nicht reden sollen, denn das ist in der Bibel klar festgelegt. Für mich ist es in Ordnung. Ich bin nicht engstirnig und ich weiß, dass man das, was in der Bibel steht, nicht Wort für Wort nehmen sollte. Aber viele andere Leute sind dagegen.
Auch jenseits des Gottesdienstes will die arabisch-lutherische Kirche die Rechte der Frauen stärken, etwa im Familienrecht. Weder in Israel noch in den palästinensischen Autonomiegebieten gibt es ein ziviles Familienrecht. Die Religionsgemeinschaften sind für diese Angelegenheiten verantwortlich. Wenn sie keine eigenen Bestimmungen für Eheschließungen, Scheidungen oder Erbschaftsangelegenheiten beschließen, unterliegen sie dem muslimischen Recht in diesen Dingen, das Frauen extrem benachteiligt. Deshalb hat sich die arabisch-lutherische Kirche ein eigenes Kirchenrecht gegeben, das Frauen gleichstellt. Bischof Ibrahim Azar, der Vater von Sally Azar:
Es gibt einen Widerstand und Gott sei Dank, da ist ein Widerstand, sonst wäre es nicht normal. Ja? Und wir haben Widerstand gespürt, schon auch bei der Entscheidung, eine Frau zu ordinieren von der Synode, da fing es an. Ist es biblisch gerecht? Machen wir das wirklich, wie es in der Bibel steht? Oder passt das in unserer Kultur? Wie kann eine Pfarrerin sich auch durchsetzen bei einer männlichen Umgebung? Deswegen haben wir schon seit länger angefangen in unserer Kirche mit der Arbeit der Frauenrechte, auch darüber Seminare zu halten, Vorträge zu geben. Was ist eigentlich die Ordination einer Frau? Was bedeutet es für unsere Kirche und auch für die ganze Arbeit hier?
Munter Isaak, Pfarrer der Evangelischen Weihnachtskirche in Bethlehem, hat dazu gerade ein kleines Buch veröffentlicht. Er will Frauen im Pfarramt.
Why is it important? Because we are missing.
Warum das wichtig ist? Weil uns ansonsten 50% der Perspektive, der Möglichkeiten und Sichtweisen der Kirche fehlen. Und diese 50% sind zufällig die aktivsten 50% der Kirche. Diejenigen, die mehr teilnehmen, die 50%, die leidenschaftlicher im Dienst sind und sich mehr für Gott und die Kirche einsetzen. Ich glaube, dass die Kirche so viel verliert, wenn sie Frauen nicht in den Dienst einbezieht.
Die großen Gemeinden, so in Jerusalem und Bethlehem, Ramallah, so, das war denen nie so richtig fremd, dass da eine Frau, weil immer von außerhalb eine Frau als Pfarrerin kam zu Gast oder so.
Anders ist das in den orthodoxen und römisch-katholischen Kirchen der Stadt, die die Frauenordination strikt ablehnen. Ihren Umgang mit den weiblichen Kolleginnen hat Gabi Zander als Pfarrerin der deutschen evangelischen Gemeinde in Jerusalem 6 Jahre lang erlebt.
Das direkte Gegenüber ist immer sehr freundlich. Ist mir nie passiert, dass jemand mir nicht die Hand gegeben hat oder das verweigert hat. Also man ist schon höflich und freundlich, bis hin zum griechisch-orthodoxen Patriarchen, der uns bei einem Weihnachtsbesuch, dann sagt er erstmal, ah ja, Ekklesia. Die Kirche ist weiblich, ein weiblicher Begriff, und ja, versucht uns so Honig um den Mund zu schmieren. Und andererseits wissen wir halt genau, er ist gegen die Ordination von Frauen, das ist ganz klar. Aber man ist erstmal charmant und offen. All dem wird sich die Sally Azar dann auch stellen müssen. Aber ich hoffe, dass sie viel Rückenwind aus ihrer Gemeinde und viel Kraft aus ihrer Gemeinde bekommt. Und ich glaube, so Schritt für Schritt werden sich dann vielleicht doch auch die Geistlichen dran gewöhnen, dass immer mehr Frauen und eben auch palästinensische Frauen und nicht nur die westlichen Frauen im Kommen sind.
She's going to be head of the World Day of Prayer.
Sie wird auch deshalb Gottesdienste leiten, weil ich sie neben anderen nominiert habe. Erstens ist sie eine religiöse Frau. Zweitens, sie hat den Hintergrund. Drittens denke ich, sie ist bereit, diese Verantwortung zu tragen. Ich unterstütze sie von ganzem Herzen.
Ich bewundere sie wirklich für das, was sie macht. Und ich freue mich zu sehen, was sie damit anstellt. Also sie hat jetzt eine große Stimme und ich bin mir sicher, sie wird es gut nutzen.
Die evangelisch-lutherische Kirche in Jordanien und im Heiligen Land hat bald ihre erste weibliche Pfarrerin. Am kommenden Sonntag soll Sally Azar in Jerusalem ordiniert werden. Und der Bericht dazu kam von Brigitte Jünger. Sie hören den Deutschlandfunk mit der Sendung Tag für Tag, in der es jetzt musikalisch wird. Es geht um die Ut. Das ist eine Laute mit dickem Bauch und kurzem Hals. Sie gilt als eine Art arabische Gitarre und ist ganz wichtig zum Beispiel für die Musik im Irak. Länger als einen Monat braucht ein Instrumentenbauer, um die Ut zu fertigen, heißt es. Eine Ut. Unser Reporter Thilo Spanhel hat einen Utbauer in Bagdad besucht und der erzählt, er hat immer mal wieder Ärger mit religiösen Fanatikern, denn die behaupten, Gott würde die Ud-Musik nicht gefallen.
Der runde Bauch der Ud ruht auf den Beinen von Ahmed. Seine Finger bewegen sich flink über ihren schmalen Hals. Ahmed sitzt auf einem kleinen Hocker. Die Werkstatt ist nur karg beleuchtet und wirkt eher wie eine kleine Höhle, vollgestellt mit Werkzeug, Holz und halbfertigen Instrumenten. Bevor eine Ud verkauft wird, spielt Ahmed sie Probe.
Ich betrachte Musik als Nahrung für die Seele. Alle Menschen lieben sie.
Gebaut werden die Instrumente aber von Ahmeds Freund, Sinan Samir. In roten arabischen Lettern ist sein Name auf die Tür der Werkstatt gemalt. Sie liegt versteckt in einer der zahllosen Gassen Bagdads. Wie man die unterschiedlichen Hölzer genau abschleift und später verleimt, das habe er von seinem Vater gelernt, erzählt Sinan.
Er hat mir alles über Ud beigebracht. Alles.
Als Kind hat er das erste Mal in der Werkstatt seines Vaters mitgearbeitet. Das ist nun mittlerweile schon fast 30 Jahre her. Sinans Vater habe immer Wert darauf gelegt, dass er nicht nur das Handwerk beherrsche.
Er hat zu mir gesagt, du musst ein Musiker sein, damit du eine Ud von einer anderen unterscheiden kannst, schon beim Anschlagen der Saite.
Britische Forscher vermuten, dass das erste Ud-ähnliche Instrument vor rund 5000 Jahren in Mesopotamien entstanden sein könnte, einer Region im heutigen Irak und Syrien. Die Laute wird deshalb auch als König der Instrumente bezeichnet. Mit ihrem dicken Bauch, dem kurzen Hals und dem abgeknickten Kopf ähnelt die Ud der Gitarre. Und klingt doch ganz anders. Egal ob in der Türkei, in Ägypten oder im Jemen, sie wird überall in der arabischen Welt gespielt. Die letzten Jahre waren nicht einfach für Sinan. Erst habe ihn der Irakkrieg aus der Werkstatt vertrieben und dann sei es immer wieder zu Problemen mit religiösen Fanatikern gekommen. Wahrscheinlich Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat, meint Sinan.
Es kommt immer wieder vor, dass sie mich beleidigen und mir vorwerfen, ich sei ein Ungläubiger, hätte nichts mit Religion zu tun.
Der sogenannte Islamische Staat kam auch in seiner Hochphase nie bis nach Bagdad. Doch Experten sind sich sicher, dass es Sympathisanten vielerorts gab und auch immer noch gibt.
Ich sage ihnen dann, ihr müsst mir erst mal beweisen, dass Musik nicht erlaubt ist. Es gibt kein Verbot im Koran und auch in den Überlieferungen des Propheten ist nichts zu finden, das Musik verbietet.
Auch wenn die politische Situation sich etwas entspannt hat, leichter ist das Geschäft für den Instrumentenbauer nicht geworden. Das spezielle Holz für die Ud sei aktuell schwer zu bekommen und vor allem ziemlich teuer, berichtet Sinan. Seit gut einem Monat gibt es eine neue Regierung im Irak. Doch von denen erwarte er eh keine Unterstützung. Die hätten nichts übrig für Kunst und Musik, meint Sinan.
Wir wollen in den Westen gehen, nach Deutschland oder Amerika. Aber das ist nicht einfach. Dort schätzt man solche Handarbeit und Kunst. Hier mittlerweile nicht mehr.
Doch ob nun in Bagdad oder irgendwo anders auf der Welt, der Ud und der Musik will Sinan auf jeden Fall treu bleiben, trotz aller Hindernisse.
Eine Reportage aus Bagdad von Thilo Spanel. Und damit endet Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Wir haben noch eine Programmempfehlung aus Religion und Gesellschaft für Sie. Auf Mission, wie französische Christen Muslime bekehren wollen. Diese Sendung gibt es heute Abend um 20.10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Bis hierher im Studio war Christian Röther. Danke, dass Sie eingeschaltet haben.